Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es die Ausgabe Nummer 584 von Radio DARC. Und dazu begrüßen wir alle Technikinteressierten und Funkamateure. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die legendäre Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise wird in diesen Tagen 60 Jahre alt. Wir begeben uns daher heute auf Spurensuche, was diese Filme bis heute so besonders macht. Und auch sonst werden Sie weitere Technikbeiträge hören, wie etwa zu neuen organischen Leuchtdioden und zu Millionen von geplanten neuen Satelliten. Millionen von Satelliten? Nun ja, bleiben wir erstmal bei Millionen von Tonträgern. Wer 130 Millionen davon verkauft hat, der kann sich wahrlich als sehr erfolgreich bezeichnen. Neil Diamond, der aus Brooklyn stammt, ist so jemand. Vor allem in den 1970er Jahren war er ein Stammgast in den Charts. Titel wie Song, Song Blue und Sweet Caroline tragen das Etikett Ohrwurm. Wir spielen zum Start einen Titel aus der vom Jazzmusiker Marty Page arrangierten African Trilogy. Er heißt Suleiman, was man locker etwa mit Hallo übersetzen könnte. Sun become day. Day. Shall provide Suleiman, 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 Suleiman.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC wechselt auf neue Kurzwellenfrequenz. Morsen online lernen. Neues Semester startet im Mai. Deutscher Burgentag am 1. Mai. Funktag in Kassel. Großer Erfolg. Und in Kürze Bergheimer Funkmarkt. Am Mikrofon Conny Farrin. Das Technikteam von Radio DARC hat sich dafür entschieden, eine neue Kurzwellensendefrequenz einzusetzen. Ab Sonntag, dem 3. Mai 2026, wird unsere Hauptsendung am Sonntag 11 Uhr Lokalzeit wieder auf 6070 kHz im 49-Meter-Band zu hören sein. Genutzt werden hierfür die Anlagen unseres britischen Sendepartners Encompass aus Wooferton, von wo wir bisher auf 9670 kHz zu hören waren. Hintergrund dieses Frequenzwechsels ist die Entwicklung der maximalen Grenzfrequenz im Sommer und die stark abnehmende Sonnenfleckenaktivität. Dies hat vor allem bei Hörern im Westen Deutschlands in letzter Zeit dazu geführt, dass der Empfang schlecht war, etwa im Ruhrgebiet. Der Wechsel zurück auf die 6070 verspricht stabilere Signale ohne tote Zone, vor allem während der Sommermonate, aber auch nicht mehr ganz so hohe Feldstärken wie bisher. Parallel dazu werden wir zu hören sein über Channel 292 aus Ingolstadt. Von dort wird ab Mai die 9670 kHz genutzt. Alle Hörerinnen und Hörer werden gebeten, ab kommender Woche die neue Radio DARC-Frequenz 6070 kHz zu beobachten und uns Empfangsberichte zu senden. Im Mai startet das neue Semester der CW Academy. In diesem können sich Interessenten in der Kunst der Telegrafie ausbilden lassen, die vor allem unter Funkamateuren noch immer sehr beliebt ist. Im Januar bzw. Februar hatten bereits 35 Operateure erfolgreich an den Lehrgängen teilgenommen und einige sind schon auf den Bändern aktiv. Im Mai beginnt nun das nächste Semester. Es werden wieder folgende Kurse angeboten. Stufe 1, Beginner, keine Vorkenntnisse notwendig. Stufe 2, Fundamental, man muss bereits alle Morsezeichen kennen. Und Stufe 3, Intermediate, dort wird eine Steigerung der Geschwindigkeit auf 20 Wörter pro Minute trainiert. Fragen und Anmeldungen nehmen die Organisatoren Delta Lima 8 Tango Golf und Delta Mike 6 Echo Echo per E-Mail entgegen. Die Adressen lauten Delta Lima 8 Tango Golf at darc.de und Delta Mike 6 Echo Echo at darc.de. Am 1. Mai findet wieder der Deutsche Burgentag statt, an dem Funkamateure von Schlössern und Burgen aus Betrieb machen. Das passende Programm dazu ist COTA, eine Abkürzung für Castles on the Air. Die Aktivität ist kein Contest, sondern soll vornehmlich Aktivitäten von diesen besonderen Orten fördern. Eine Liste bereits angemeldeter Stationen von Burgen, die aktiviert werden sollen, finden sich neben weiteren Informationen zur Funkaktivität auf der COTA-Webseite. Speziell für den Bereich Rheinland-Pfalz hat sich OM Daniel, Delta Kilo 5, Whisky Papa, an unsere Redaktion gewandt und verdeutlicht, dass das westliche Bundesland mit seinen 1794 Burgen und Schlössern eine zentrale Rolle spielt. Es gehöre zu den burgenreichsten Regionen Europas. Aber auch in anderen Gegenden Deutschlands gibt es viele Burgen und Schlösser, von denen viele Dutzend aktiviert werden. Einschalten lohnt sich also. Am vergangenen Samstag, dem 25. April, fand zum 7. Mal der beliebte Funktag in Kassel statt. Mitten in Deutschland, damit aus allen Richtungen bestens zu erreichen, erwartete die Messe Kassel mehr als 3000 Besucher mit einem Programm voller Highlights. Der Funktag hatte einfach für jeden etwas zu bieten. Auf dem riesigen Flohmarkt konnte man so manches Schnäppchen ersteigern. Dazu gab es Stände kommerzieller Händler, die Präsenz von ideellen Gruppierungen und Vereinen wie dem DARC, dem VDE, der AMSAT, um nur einige zu nennen, sowie diverse DX-Vereinigungen, sogar einige Fachhochschulen. In einem begleitenden Vortragsprogramm gab es Informationen zum Remote-Betrieb, eine Software-Defined Academy und das beliebte AFU Barcamp. Zudem wurde die Mission eines Stratosphärenballons gestartet. Darüber hinaus gab es einen Anfahrtsmobilwettbewerb, eine Prüfung zur US-Lizenz, einen Ballonstart mit Amateurfunknutzlast, viele Informationen auf der Aktionsbühne und einen Funkmessplatz, an dem mitgebrachte oder auf dem Flohmarkt erworbene Geräte vor Ort auf Funktion geprüft werden konnten. Am Ende eines ereignisreichen Funktags waren sich alle einig, dass das Gebotene eine Reise nach Kassel wert war. Der nächste Funktag wird Ende April 2027 stattfinden. Vor uns liegt noch eine weitere, größere Amateurfunkveranstaltung. Das ist der 43. Funkmarkt in Bergheim, auch bekannt unter dem Namen Treffpunkt im Westen. Er findet statt am Samstag, dem 9. Mai 2026 ab 9 Uhr. Veranstaltungsort ist die Bürgerhalle im Bergheimer Stadtteil Quadrat. Viele bekannte Aussteller sind wieder vertreten und der Flohmarkt ist bereits seit Wochen ausgebucht. Ein Zeichen für die enorme Anziehungskraft dieses Events. Es gibt eine Warteliste für den Fall von Absagen. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro und die Cafeteria wird Getränke, Brötchen und Kuchen zu zivilen Preisen anbieten. Der veranstaltende DARC-Ortsverband Bergheim wünscht eine gute Anreise. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Künstliche Intelligenz ist langsam nicht mehr wegzudenken aus unserem modernen Leben und zunehmend kann sie auch Lieder komponieren. Das ist durchaus umstritten, aber die Resultate sind teilweise wirklich erstaunlich. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss dem Modell schon sehr klare Vorgaben dafür machen, wie ein erstellter Song sein soll, welchen Musikstil er hat und wie der Text aussehen soll. Geradezu meisterhaft hat das unser Hörer Robert, Delta Lima 1 Echo Golf Lima, mal an dem KI-Modell namens Suno AI ausprobiert und einen Amateurfunksong errechnen lassen. Verwendet wurde die Software Version 5.0 und das ist dabei herausgekommen.
CQ, do you copy my call? Breaking the silence, breaking the wall from the
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Kennen Sie noch diese Melodie?
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Ja, so klang es in den 1970er Jahren Woche für Woche in vielen deutschen Wohnzimmern. Und das ist natürlich unverkennbar die Titelmelodie von Raumschiff Enterprise. Diese legendäre Science-Fiction-Serie feiert in Kürze ihren 60. Geburtstag. Unser Mitarbeiter Christoph, Delta Lima 1, Bravo, Alpha, Juliet, hat sich mal auf die Suche nach den Anfängen gemacht.
Raumschiff Enterprise war eine sehr erfolgreiche Science-Fiction-Fernsehserie, die schon seit 1966 im amerikanischen Fernsehen unter dem Namen Star Trek lief. Zu Anfang wurden nur 39 der 79 amerikanischen Folgen fürs ZDF-Vorabendprogramm synchronisiert. Die übrigen Folgen galten als zu geschmacklos oder zu gewalttätig. Auch wurden 33 der 39 deutschen Folgen gekürzt. Erst viel später konnten alle synchronisierten Enterprise-Folgen ungekürzt im Privatfernsehen gesehen werden. Es ging um Zeitreisen, schwarze Löcher, Mondlandung, Überlichtgeschwindigkeit, Viren und vielem, was uns jetzt 60 Jahre später genauso beschäftigt. Auch die in den Folgen verwendeten Utensilien wie Klapphandy, schnurloses Headset, Megascreens, Gesundheitstracker, Computersprachbefehle gibt es heute wirklich, auch wenn alles etwas anders aussieht. Der Kapitän vom Raumschiff Enterprise, James T. Kirk, meisterte zusammen mit dem ersten Offizier Mr. Spock, Schiffarzt McCoy, Kommunikationsoffizierin Uhura, Steuermann Sulu und Chefingenieur Scotty schwierigste Aufgaben. Oft waren es Konflikte mit den kriegerischen Klingonen, eigenartige Phänomene des Weltraums oder schlimme Lebensarten, die in die Enterprise eingeschleppt wurden. Spock war Halbvulkanier, hatte daher seine spitzen Ohren und schiefen Augenbrauen. Er war anders als der Rest der Crew, die nur aus Menschen bestand. Vieles fand er faszinierend. Durch die vulkanische Kultur glaubte er eigentlich nur an Logik. Eigentlich, weil er ja auch halb Mensch war. Dagegen war Schiffsarzt McCoy ein oft mürrischer, aber herzlicher Mensch. Die Enterprise wurde durch den Warp-Antrieb im Weltall bewegt, wodurch überlichtschnelle interstellare Reisen möglich waren. Diese Erfindung wurde leider noch nicht Wirklichkeit. Die Folge Platons Stiefkinder sorgte im amerikanischen Fernsehen für Aufruhr. Es war der erste Filmkuss zwischen einem weißen Mann, Captain Kirk, und einer schwarzen Frau, Uhura. In Amerika weigerten sich einige Sender, diese Folge zu senden. Auch bei den Dreharbeiten musste das Team darauf achten, dass sie die Lippen der Schauspieler nicht berührten. Von den erwähnten Hauptfiguren leben nur noch die Schauspieler von Sulu und von Captain Kirk. William Shatner, alias Captain Kirk, ist vor ein paar Wochen 95 Jahre alt geworden. Nach seiner Star Trek-Zeit hat er weiterhin als Schauspieler gearbeitet, Bücher auch über Star Trek geschrieben, er machte Fernsehshows und mit 90 flog er mit dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin ins All und zurück und wurde so der älteste Raumfahrer der Welt. Und Musikalben hat er rausgebracht. Spoken Word ist sein Markenzeichen. In naher Zukunft möchte er ein Heavy-Metal-Album veröffentlichen. Hier ein Stück von seinem 2011 erschienenen Seeking Major Tom-Album. Major Tom Coming Home.
Minus 1 minute 35 seconds and counting.
This is Houston, over.
Roger, go ahead, Houston.
11, this is Houston. You are go for LOI, over.
Roger, go for LOI.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Liftoff.
standing there alone. The ship is waiting. All systems are go.
Are you sure?
Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain. Nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink, jokes Major Tom. The count goes on.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home. Second stage is cut. We're now in orbit. Stabilizers up. Running perfect. Starting to collect requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control. There's a problem. Go to rockets full. Not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless. Across the stratosphere, a final message. Give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Nature Tom sees now that life commands. This is my home. I'm coming home.
4, 3, 2, 1.
Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Earth, below us, drifting, falling, floating, weightless. Below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling home.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Es gibt Romane, die sind zeitlos. Science-Fiction, die weit in die Zukunft schauen kann. Aber jetzt denken wir mal an die James-Bond-Geschichten unserer Jugend. Moonraker ist vor 70 Jahren herausgekommen. Ein superreicher Multimillionär, der Raketen baut und ein heimlicher Nazi ist. Na, also das geht ja überhaupt nicht mehr in der heutigen Zeit. Moment. Ja, genau der. Um den geht's schon wieder einmal, Elon Musk. Er ist nämlich außerdem auch noch hoffnungslos verrückt, leider, und hat inzwischen Träume, die kommen an die von Ron L. Hubbard ran. Hoffen wir, dass er keine Sekte gründet. Aber auch so richtet er genug Schaden an. Ja, das Problem ist ja, dass er Satelliten ohne Ende in die Umlaufbahn schießen will. Das ist jetzt schon ein Problem. Wir haben ein Umweltproblem, wir haben ein Funkstörungsproblem, wir haben ein Problem, dass man die Sterne nicht mehr ordentlich sehen kann. Dabei sind derzeit erst ungefähr 15.000 Satelliten im Orbit und es sind nicht alle von Elon Musk. Aber er will mehr, viel mehr, sehr viel mehr. 1 Million Satelliten. Darauf hat er jetzt einen Antrag gestellt. Das sind 6.800% der heutigen Anzahl. Die sollen nach seinen neuesten Plänen bald die Erde in Höhen von 500 bis 2000 Kilometer umkreisen. Und dann geht's nicht nur um Kommunikationssysteme, um Kommunikationssatelliten wie jetzt für weltweites Internet aus dem All. Nein, da geht's auch noch um die Satelliten als Datencenter. Ist eine ganz blöde Idee, weil man da oben die Satelliten so schlecht kühlen kann und auch schlecht warten kann. Wenn da das Datencenter nicht mehr geht, dann ist es halt kaputt. Dann muss es runter und muss in der Atmosphäre verglühen. Bei 1 Million Satelliten wären das alleine 200.000 im Jahr und die Atmosphäre hat jetzt schon ein Problem mit den Satelliten von Elon Musk. 200.000 Satelliten sollen im Jahr in der Atmosphäre verglühen. Dann kann man gleich eine Atombombe zünden. Das Ganze ist aber Tatsache. Elon Musk hat bei der FCC einen entsprechenden Antrag eingereicht. Man kann nur sehr hoffen, dass die FCC diesen Antrag abschlägig bescheidet. Also die Träume dahinter sind einerseits von einer Dyson-Sphäre, das hat jetzt nichts mit dem Staubsauger zu tun, das ist ein Begriff aus der Science-Fiction, über einen Stern, der von so vielen energiegewinnenden Satelliten umkreist ist, dass gar kein Licht mehr durchkommt. Das ist eine ziemlich absurde Idee. Kommt so mehr aus der Perry-Roden-Ecke. Naja, oder zu Ron L. Hubbard würde es auch passen. Er spricht da sogar von einer bewussten Sonne, weil er ja nicht nur Kraftwerke um die Erde platzieren will, also wohlgemerkt um die Erde, eigentlich müsste es für diese Dyson-Sphäre um die Sonne sein, sondern er will da eben auch noch Datencenter reintun, das heißt die Energie, die die gewinnen, verbraten sie auch gleich wieder, um dann so nützliche Sachen zu machen, wie Leute auszuziehen, die gerade zur Kneipentür reinkommen. Das hatten wir ja schon, dafür ist ja Elon Musks künstliche Intelligenz gerade bekannt geworden. Und der ganze Planet soll dann also von einer Elon Musk-KI umkreist werden. 1 Million Satelliten. Also da dürfte es finster werden hier unten. Das macht sich dann schon bemerkbar. Da sieht man nachts keine Sterne mehr und tags dürfte immer so ein leichter Nebel sein. Das merkt man dann doch irgendwann. Mal ganz abgesehen von der Geschichte, dass die ja dann irgendwann alle zusammenkrachen und dann ist Feierabend. Es besteht allerdings noch Hoffnung. Die Kommentare, die das FCC erhalten hat zu der Angelegenheit, sind ziemlich eindeutig. Also außer Elon Musk will das wirklich niemand haben. Und aktuell ist er ja bei der US-Regierung auch nicht mehr so wahnsinnig beliebt. Trotzdem weiß man dort nie. Und man kann nur hoffen, dass er bald zum Mars fliegt und nicht mehr zurückkommt. Science Fiction und große Träume, alles schön und gut. Aber 1 Million Satelliten um die Erde, das wäre eine Umweltkatastrophe. Und in dem Fall kann man das Wort Umwelt wortwörtlich nehmen, weil diese Katastrophe um unsere Welt fliegen würde. Samt dem zugehörigen enormen Treibstoffverbrauch und dem Schlamassel, wenn wahrscheinlich schon bei 200.000 dann irgendwann alles zusammenkracht, weil wir überhaupt keine Technik haben, um mit 1 Million Erdtrabanten umgehen zu können. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
As a kid in 1957, I stood out with my father 'neath the California sky. He said, "Look what they did," pointed to the heavens. "Wait just a moment, see the future go by." He said, "There goes the last chance to hide. Don't leave your lights on. Stand and decide whose side he'll be on." And I saw a satellite, I watched it fly by, saw everything change tonight from 100 miles high. I went off to school along with the others to learn how to think.
shot down a man, shot down his brother, and good Dr. King, he met Jimmy Earl Ray. There go the last alibis, gone on. From 100 miles high, and the lights in the sky to my 10-year-old eyes were like whispers and smoke, maybe dreams. Nikita pounded with his shoe, saying, "We'll bury you," and the whispers all rose into screams. And the rains went over the moon on the day like a tide. But my mother just stayed in her room all morning and she cried. And I saw the satellite. I saw the satellite. I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high in a wink of an eye.
Der Fernmeldeturm Hoher Rootskopf ist nach einem Sturm entrüstet. Entrüstet? Naja, nennt man das so, wenn ein Baugerüst davonfliegt? Ich nenne das halt so. Und es soll auch als Warnung dienen für alle, die auf Fernmeldetürmen Sendeanlagen aufbauen dürfen, was ja immer seltener wird. Die DFMG ist da ja schwierig geworden. Da werden enorme Kräfte wirksam. Die Fernmeldetürme stehen nun mal üblicherweise auf Bergen oder anderweitig exponiert, alleine schon durch ihre Höhe. Und der Fernmeldeturm Hohen Rootskopf im Vogelsberg hatte da schon einmal Pech. Am 7.7.2001 waren tiefhängende Wolken mit null Sicht auf dem Berg und da krachte dann ein Kleinflugzeug, eine Piper P-28, ausgerechnet zwischen den beiden Betonplattformen des Turms in denselben. Die beiden Insassen des Flugzeugs waren natürlich sofort tot. Und da die Bewölkung anhielt und man nichts sehen konnte, war zunächst überhaupt nicht klar, was passiert war. Am Boden waren nur ein paar Trümmer zu sehen, während das Flugzeug zwischen den Plattformen hing und ausbrannte. Das Ergebnis war dann ein Millionenschaden. Ist heute natürlich vergessen, anders als das, was dann 2 Monate später in New York passierte und was dann kein Unfall war. Am Sendeturm waren allerdings immerhin keine Verletzten zu beklagen, da dieser unbemannt betrieben wird. In der Nacht zum Heiligen Abend 2025 waren nun so starke Stürme am Turm, dass dieser selbst zwar keinen Schaden erlitt, doch ein zur Renovierung aufgebautes Gerüst in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Handvoll Alutrittplatten flogen kurzerhand davon, verletzten glücklicherweise auch niemand, doch musste man das Gelände rund um den Turm dann absperren und der Rest des Gerüsts gegen die weiter andauernden Stürme absichern. Man kann sich also ausmalen, was passiert, wenn man dort eine Antenne nicht ausreichend befestigt hat oder diese zum Beispiel, weil Eigenbau von sich aus nicht stabil genug ist. Das ist dann zwar nicht ganz so gefährlich wie eine Alutrittplatte, aber wenn die Antenne zufällig einem Passanten an den Kopf fliegt, ist das auch tödlich. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. organische Solarzellen, im Gegensatz zu ihrem Pendant, den OLEDs, den LEDs aus organischem Material, wie man sie inzwischen in Smartphones und Fernsehern als Display findet, hört man von organischen Solarzellen bislang wenig. Der Grund: sie sind sehr instabil und ineffizient. Dabei wären sie leicht und flexibel und lassen sich auf Folien oder sogar Textilien drucken. Man könnte sich also ein Solarhemd anziehen, das dann das Smartphone lädt. Doch das Ergebnis ist mit Solarzellen aus Silizium und anderen metallischen Halbleitern bisher nicht vergleichbar. Forschende der Osaka Metropolitan University zeigen nun, dass ein zentrales Bauteil organischer Solarzellen lange falsch konstruiert war, der PN-Übergang. Die Forscher wollen nun die PN-Übergänge in ein Molekül integrieren. Konkret entwickelten sie ein Donor-Acceptor-Donor-Molekül namens TISQ. Es kombiniert ein P-Typ-Segment auf Squarein-Basis mit einem N-Typ-Segment aus Naphthal-Indiimid. Wasserstoffbrücken sorgen dafür, dass sich die Moleküle geordnet zusammenlagern und das Entscheidende, die Grenzfläche entsteht nun nicht durch Zufall, sondern durch molekulare Selbstorganisation. TISQ bildet je nach Lösungsmittel zwei verschiedene, aber stabile Aggregatsformen vom J-Typ in polaren oder vom H-Typ in nichtpolaren Lösungsmitteln. J-Typ-Aggregate erzeugen fast doppelt so hohe Fotoströme wie H-Typ-Strukturen, liefern also die höhere elektrische Ausbeute. Aber bis daraus wirklich etwas wird, kann noch etliche Jahre dauern. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Funkamateure, Techniker und IT-Fachleute sind kreative Menschen. Unglaublich kreative Menschen. Sie sind so kreativ, dass sie mit ihren Ideen und Argumentationen so einiges erreichen und auch öfter staatliche Behörden und Juristen in die Irre laufen lassen können. Ich möchte Ihnen so eine Geschichte heute einmal vorstellen. Es ist eine wahre Geschichte auf Tatsachen basierend. Grundlage ist ein bizarrer Rechtsstreit aus den frühen 2000ern. Ende der 90er Jahre wurde die DVD zum Standard für die Verbreitung von Filmen. Um Raubkopien zu verhindern, wurden diese DVDs mit dem Content Scramble System verschlüsselt, abgekürzt auch als CSS. Allerdings, lange hielt dieser Schutz nicht vor. Im Jahr 1999 knackte der damals erst 15-jährige Norweger Jon Lech Johansson diesen Kopierschutz und veröffentlichte den Quellcode für ein Programm namens DCSS. Dieses ermöglichte es, geschützte DVDs unter Linux abzuspielen oder zu kopieren. Schnell wurde dieses DVD-Knackprogramm auch für andere Betriebssysteme portiert. Der Gesetzgeber reagierte natürlich sofort auf diese Entwicklung und passten die Gesetzeslage an. Beispielsweise trat in den USA der Digital Millennium Copyright Act in Kraft. Dieser stellte nicht nur das Urheberrecht unter Schutz, sondern verbot auch explizit die Verbreitung von Werkzeugen, die einen Kopierschutz umgehen. Die Filmindustrie bzw. deren Verband MPAA klagte daraufhin sofort gegen Websites, die den DCSS-Code anboten. Es wurde illegal, diesen spezifischen Computercode zu verbreiten, der Kopien von DVDs ermöglichte. Hier kam nun der Informatiker Phil Carmody ins Spiel. Er wollte zeigen, wie absurd es ist, Informationen und deren freie Verbreitung zu verbieten. Seine Logik war wie folgt. Computercode, also Software, ist letztlich nur eine lange Folge von Nullen und Einsen. Jede Binärfolge lässt sich als eine einzige, sehr große Zahl interpretieren. Wenn deren Code illegal ist, ist dann auch die Zahl illegal? Carmody suchte gezielt nach einer Repräsentation des DCSS-Codes, die eine Primzahl ist. Warum eine Primzahl? Weil Primzahlen in der Mathematik eine Sonderstellung einnehmen und als naturgemachtes Phänomen gelten, eben nicht als menschliche Erfindungen. Primzahlen gibt es einfach und daran kann kein Mensch und auch kein Gesetz etwas ändern. Und tatsächlich, im März 2001 fand Phil Carmody die erste illegale Primzahl. Sie hatte 1401 Stellen. Wenn man diese Zahl ins Binärform übersetzt und mit der Dateiendung .gz komprimiert, erhält man eine ausführbare Datei des DCSS-Programms. Später fand er noch eine größere Primzahl mit 1905 Stellen, die den Programmcode direkt ohne Kompression enthielt. Diese Erkenntnis schlug in der Fachwelt ein wie eine Bombe. Wie kann es sein, dass ein Programmcode verboten wird, der schlicht und einfach nur eine Primzahl ist? Darf dann ein Mathematiker noch eine Primzahl besitzen oder gar in einem Fachmagazin abdrucken, wenn dieselbe Primzahl auch zufällig eine DVD entschlüsseln kann? Und das Veröffentlichen einer Primzahl würde ja dem Buchstaben des Gesetzes nach auch das Urheberrecht der Mathematik verletzen. Unter Experten und Juristen rumorte es daraufhin gewaltig. Es kam der Begriff von der illegalen Primzahl auf, denn so wurde faktisch ein naturgegebenes Phänomen verboten. Der Begriff war ein Protest gegen die Zensur von Softwarecode. Die Aktivisten wollten die Absurdität des neuen Gesetzes aufzeigen. Heute, mehr als 25 Jahre später, ist die Aufregung verflogen. Zwar ist der Digital Millennium Copyright Act formal noch immer in Kraft, aber er hat faktisch seine Wirkung verloren. Die CSS-Verschlüsselung gilt längst als unsicher und modernere Verfahren sind viel komplexer. Doch die illegalen Primzahlen bleiben ein Denkmal für die Debatte um Rede- und Veröffentlichungsfreiheit bei Softwarecode. Sie beweisen, dass Information und Mathematik untrennbar sind. Witziger Fakt am Rande: Es gab damals sogar T-Shirts mit dem Code der illegalen Primzahl. Die Träger argumentierten, sie würden lediglich eine Eigenschaft des Universums, nämlich eine Primzahl, spazieren führen, kein illegales Hackertool. Tja, so kann's gehen. Bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG. D-A-R-C Radio, your favorite station. You're my lover. Undercover, you're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
Hochwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
In letzter Zeit erreichen uns vermehrt Hörermeldungen, dass es knapp wird mit der Wellenausbreitung auf unserer Kurzwellenfrequenz 9670 kHz aus England. Knapp für den äußersten Westen Deutschlands, der manchmal in die tote Zone gerät, weil der Abstand zum Sender nicht mehr groß genug ist für die aktuellen Ausbreitungsbedingungen im Sommerhalbjahr. Das ist natürlich dem zunehmend hohen Sonnenstand auf der Nordhalbkugel der Erde geschuldet, was bestimmte Konsequenzen hat. Die genauen Verhältnisse für die Kurzwellenausbreitung im Nah- und Fernbereich bringt uns daher wieder unser Spezialist für diese Fragen nahe. Mikrofon an Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Man möchte ja meinen, viel hilft viel bei Sonne und Ionosphäre. Aber nein, Sonne ist schön, aber zu viel Sonne tut auch nicht gut. Sonnenbrand kennt unsere Ionosphäre zwar keinen, aber die viele Strahlung sorgt halt nicht nur in der F- und E-Region für mehr Ionisation, sondern auch in der D-Region und die dämpft ja nun bekanntlich Kurzwellensignale. Das ist aber nur eine Ursache und vermutlich noch nicht mal die dominante. Denn die zurückgehende Sonnenaktivität sorgt derzeit dafür, dass die MUF vormittags deutlich langsamer ansteigt und die Bänder später öffnen. Und durch die Umstellung auf Sommerzeit sind wir in Sachen Ionisation auch noch eine Stunde früher dran. Die kürzeste Entfernung vom Sender Wooferton nach Deutschland beträgt recht genau 600 Kilometer und für diese Distanz lag zum Beispiel letzten Sonntag zu Beginn unserer Sendung die MUF zwischen 7 und 8 Megahertz, also einiges zu tief für eine Sendefrequenz im 31 Meter Band. Bei 105 Einheiten lag der solare Flux an diesem Tag und da blieb er zunächst auch, bis Mitte der Woche die neu entstandene Region 4420 mehr Schwung brachte. Am Donnerstag wurden dann gleich 4 M-Flares registriert und der Flux sprang auf fast 130 Einheiten. Das angekündigte große koronale Loch sorgte bis Dienstag für ein recht unruhiges Erdmagnetfeld und es reichte oft nicht mal mehr für 15 Meter. Aber auch da besserte sich die Situation ab der Wochenmitte und das hält jetzt auch noch etwas an. Lediglich der Dienstag könnte magnetisch etwas unruhiger werden. Kurze isolierte Störungen sind allerdings in der ganzen Woche möglich. Nicht nur Raumschiff Enterprise feiert übrigens dieser Tage Geburtstag. Radio DARC tut das auch. Allerdings einen, den man nur in dieser Rubrik kennt. Unser Sender ist nämlich jetzt 11,1 Jahre alt. Klingelt da was? Genau, das ist die durchschnittliche Länge eines solaren Aktivitätszyklus. Das mit dem Durchschnitt muss man allerdings etwas tiefer hängen, denn die Zykluslänge schwankt um etwa 2 Jahre nach oben und unten. Zwischen den beiden letzten Maxima lagen beispielsweise 10,5 Jahre. Bei der ersten Sendung von Radio DARC im März 2015 lag das Maximum 11 Monate hinter uns. Jetzt, bei der 585. sind wir seit 18 Monaten im Abwärtstrend. Und wie war das damals? Hören wir doch mal rein. Der solare Flux ist auch bereits stark rückläufig und wird sich wieder unterhalb 100 Einheiten einrichten. Die DX-Tauglichkeit der oberen Bänder geht deutlich zurück. Das restliche Jahr 2015 schwankte die Aktivität dann zwischen 80 und 130 Flugseinheiten. So in etwa dürfte es auch in den nächsten Monaten aussehen, wobei wir aufgrund des deutlich stärkeren Maximums gute Chancen auf etwas höhere Aktivität und den ein oder anderen Ausflug Richtung 150 Einheiten haben. Für die nächste Woche sind schon mal 115 bis 145 Einheiten prognostiziert. Vielleicht wird's ja auch noch etwas mehr. Das sollte die MUF wieder ansteigen lassen, sodass 15 Meter deutlich mehr Spaß macht. Der sichere Hafen bleiben aber das 17 und das 20 Meter Band. 20 Meter schließt gegen 22 Uhr UTC, für das 30 Meter Band reicht es im Moment noch nicht wieder für die ganze Nacht. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Fox Hot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.